Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Heute live von der Frankfurter Buchmesse und hier auf unsere Bühne ist jetzt der Schriftsteller Jewgeni Brejgar gekommen, der ein Essay geschrieben hat für das Buch Wir schon wieder, 16 jüdische Erzählungen. Ein Buch mit sehr unterschiedlichen Texten, unter anderem von Elfriede Jelinek, von Dmitri Kapitelmann, Eva Menasse, Ludmilla Ulitskaya. Die Schriftstellerin Dana von Sofrin hat das Buch herausgegeben, wollte eigentlich heute auch hier sein, ist tragischerweise krank geworden. Wir wünschen von hier aus gute Besserung. Wie schön, dass Sie da sind, Herr Brejgar. Herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung.
Dieser Titel des Buches, Wir schon wieder, der changiert ja so interessant. Einerseits zeugt er so von Selbstbewusstsein, wir schon wieder. Andererseits, ich sage gerne, ich schon wieder, wenn ich fürchte, jemandem auf die Nerven zu gehen. Wie verstehen Sie denn diesen Titel?
Also einerseits finde ich, dass der Titel unheimlich witzig ist, dadurch, dass es eben diese Ebene gibt, die Sie erwähnt haben. Wir sind da und wir nerven Sie ein bisschen. Und andererseits, weil es sich natürlich auf das Nie wieder bezieht. Und das aber auf einer interessanten und komplexen Ebene, wie ich finde, weil es dem sonst eigentlich Subjektlosen nie wieder das Subjekt Wir gibt. Das bedeutet also, man sagt nie wieder, wen meint man damit? Und plötzlich wird klar, es ist ja jemand gemeint, das Wir. Es gibt ein Wir, um das es geht. Das finde ich sehr interessant.
Das ist ein vielfältiges Buch. Autorinnen habe ich schon erwähnt. Auch in der Form ist es sehr vielfältig. Es gibt Essays da drin, es gibt Kurzprosa, Erzählungen, eine grelle Satire ist auch dabei. Und auch die Erklärung eines Schriftstellers ist abgedruckt in dem Band, warum er nicht in dem Band sein will. Als Sie eingeladen wurden zu dem Buch von eben Dana von Sofrin, wie haben Sie das verstanden? Was für ein Buch sollte das werden?
Was von Anfang an klar war, war, dass das ein sehr disparates und diverses Buch werden soll. Das heißt, mir war komplett freigestellt, welche Form mein Beitrag hat, welches Thema mein Beitrag hat, solange es natürlich sich auf irgendeinen Aspekt meiner Identität, meiner jüdischen Identität bezieht. Und ich wusste von den anderen Beitragenden, dass es für die meisten von ihnen eben auch diese Freiheit gibt. Das bedeutet, dass sich Dana von Sofrin darauf wirklich eingelassen hat, zu schauen, wie auf verschiedenen Ebenen disparate Texte und Identitäten und Schreibweisen sich zueinander verhalten. Und ich glaube, das ist so der Anreiz gewesen von diesem Buch.
Und Sie haben einen politischen Essay geschrieben für das Buch und in dem Essay schlagen Sie einen Bogen vom russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zum Krieg in Gaza und Sie haben sich dafür unter anderem vorgesehen, auch für diese Verbindung, was russische Medien schreiben über den Nahostkonflikt oder senden. Was steht denn da im Vordergrund?
Naja, mir ging es vor allem darum, mich einen wirklichen Hintergrund zu schaffen für die Menschen in Westeuropa, weil es gibt viele Dinge, die in ehemaligen Ländern der ehemaligen Sowjetunion schon lange klar sind und diskutiert sind, weil diese Länder eben nah dran sind an den Diskurs der Sowjetunion und bestimmte Begrifflichkeiten zum Beispiel kennen, die hier unbedarft benutzt werden.
Vielleicht und sollten wir an der Stelle dazu sagen, dass Sie in der Ukraine
geboren wurden. Genau, ich bin in der Ukraine geboren, in Kharkiv und bin mit 10 Jahren nach Deutschland gekommen, habe aber natürlich Kontakt zu den Diskursen, die dort stattfinden.
Ja.
Und viele Begrifflichkeiten, die jetzt verwendet werden, zum Beispiel in linken Diskursen, sind eins zu eins die Begrifflichkeiten, die über Israel und Nahost schon zur Zeit der Sowjetunion in explizit propagandistischen, agitatorischen Schriften der Partei verwendet wurden. Und diese Begriffe sind eins zu eins übernommen. Und auch die Erklärungen, also Israel als Apartheidstaat zu bezeichnen, das erste Mal explizit vom stellvertretenden Parteisekretär 1972 mit langen Erklärungen, die fast eins zu eins übernommen sind. Aber es sind verschiedene Dinge und diese Kontinuitäten des Kampfes sozusagen aus dem Kalten Krieg haben sich auch heute sehr stark noch bestätigt zu dem, was in Russland vorherrscht. Und ich finde zum Beispiel, das ist sehr wichtig zu wissen, weil ich weiß nicht, was Sie über den Nahostkonflikt denken, aber ich denke, wir sollten uns zumindest darauf einigen können, dass es eine sehr komplexe Sache ist, die seit Jahrzehnten stattfindet, mit sehr vielen klugen Menschen, die versuchen, Lösungen zu finden und es nicht schaffen, mit sehr vielen Fehlern auf allen Seiten. Und das ist etwas, was zum Beispiel in Russland im aktuellen Diskurs komplett ausgeblendet wird. Natürlich mit Absicht, eine bestimmte politische Agenda zu fahren. Und den Leuten in Westeuropa klarzumachen, dass diese Diskurse übernommen werden von dort, das war mir sehr wichtig. Also das war der Anlass.
Sie schreiben auch in dem Zusammenhang, dass kein Land so vom Nahostkonflikt profitieren würde wie Russland. Ja. Was meinen Sie damit?
Ich meine damit, dass es eine, dass diese explizite politische Agenda, die auf eine sehr unreflektierte Art und Weise pro-palästinensisch ist, in dem Sinne, dass sie es eben nicht ist, weil sie die Palästinenser nur scheinbar vertritt und eigentlich darauf ausgerichtet ist, sie möglichst schnell und effektiv zu opfern für die eigene Publicity, eben sehr klare Zwecke verfolgt. Also das ist eben gleichzeitig getimed mit dem, was in der Ukraine passiert, oder ein Beispiel, was irgendwie sehr einfach zu verstehen ist, glaube ich, als, vielleicht können Sie sich erinnern, es gab einen Raketeneinschlag in Gaza auf ein, das ist schon länger her, etwa 8 Monate, auf ein Krankenhaus in Gaza, und etwa 2 Minuten, nachdem diese Rakete eingeschlagen ist, wobei noch völlig unklar war, von wo diese Rakete gekommen ist, das ist bis jetzt ungeklärt, gab es in den russischen Medien die Meldung, Raketeneinschlag im Krankenhaus in Gaza von Israel, woher man auch das immer 2 Minuten später schon wissen konnte. Und in dieser gleichen Zeit wurden russische Raketen auf Lviv abgeschossen. Das ist also wirklich, und das muss den Leuten bewusst werden, was das bedeutet, dass es wirklich eine Medienkampagne ist, die scheinbar pro-palästinensisch ist, ist aber nicht mal das ist, sondern wirklich einfach russische Interessen in den Vordergrund spielt.
Jetzt schreiben Sie auch in dem Essay über sich selbst, ich zitiere da mal ein paar Sätze, Sie schreiben, ich sehe mich bedroht als Jude, als Ukrainer, das hat mit Ihrer Herkunft zu tun, als Deutscher, als Person, die freiheitlich-demokratische Grundwerte vertritt. Was für eine Bedrohung meinen Sie da, die eben auch Sie als Deutschen betrifft?
Ich meine, also vor allem, die mich als Deutschen betrifft, aber was ist schon der Unterschied? Ich meine, mir sind Identitäten ehrlich gesagt schrecklich egal. Also ich kann mich heute als Deutscher bezeichnen und morgen als Österreicher, als Jude, das ist mir vollkommen egal. Ich meine damit einen Wertekampf, den ich seit vielen Jahren sehr, sehr intensiv und akut beobachten kann zwischen der russischen Wertepropaganda und dem Westen, der aber meiner Meinung nach leider einseitig geführt wird, nämlich von russischer Seite. Also das ist seit Jahren ein absolut gerichteter Wertekrieg gegen alles, was wir vertreten, gegen freiheitliche Grundwerte, gegen Queerness, gegen Linkssein, gegen alles, wofür wir hier eigentlich hier stehen, aber einseitig, während hier meiner Meinung nach darauf nicht reagiert wird. Also immer, wo gibt es diese Stellen in Deutschland, wo wirklich von der Politik öffentlich die Werte definiert werden und wo gesagt wird, das vertreten wir, das widerspricht explizit den Dingen, die unsere Freiheit angreifen, und das wollen wir dagegen tun.
Darüber schreiben Sie in Ihrem Text für diesen Band, wir schon wieder. Ich würde gerne noch mit Ihnen auf einen anderen Text schauen. Sie haben natürlich auch die Beiträge der anderen gelesen und besonders intensiv den von Dana Vohwinkel. Das ist jetzt ein erzählender Text aus diesem Buch. Was hättest du getan, heißt dieser Text. Und das ist einer, mit dem man in lauter Ambivalenzen reingestürzt wird beim Lesen, weil das ist die Geschichte eines jüdischen Kunsthändlers, der in der Nazizeit mit Nazis zusammengearbeitet hat. Geschrieben ist dieser Text von einer fiktiven jüdischen Autorin, die vielleicht auch wiederum keine Jüdin ist. Was hat Ihnen dieser Text gesagt?
Der Text ist im besten Sinne eine klassische American Short Story, würde ich sagen. Oder er übernimmt einfach das, was man von amerikanischer Literatur lernen kann, für das, was in Deutschland sehr fehlt. Und das ist einerseits, er ist extrem unterhaltsam. Er hat einen wahnsinnig gut geschriebenen Spannungsbogen. Er hat eine Pointe, auf die er zugeschrieben ist, und ist klug. Er ist klug, intelligent und witzig. Das habe ich selten gesehen in deutscher Literatur. und er ist einfach wahnsinnig, er ist ambivalent. Die Erzählerin nimmt sich sehr ernst. Dabei merkt man aber, dass dieses Ernstnehmen von der Autorin Dana Vohwinkel kommt und im besten Sinne wirklich das Ernstnehmen von Literatur ist. Und diese Erzählerin, die als Autorin auch zwischengeschaltet ist, ist einerseits weniger klug als die Erzählerin Dana Vohwinkel, aber gleichzeitig ist es dadurch sehr, sehr einfach für mich zumindest gewesen, mich sowohl mit der Erzählerin Dana Vohwinkel als auch mit der Person im Text zu identifizieren. Und ich will Ihnen die Pointe nicht verraten, aber ich würde dieses Buch allein deswegen schon kaufen, um die Pointe von diesem Text von Dana Vohwinkel zu lesen. Das ist großartig. Ja, es ist, ich kann es Ihnen nicht sagen. Das ist,
die Pointe lassen wir unbedingt offen für den Text von Dana Vohwinkel. In dem Buch Wir schon wieder, 16 jüdische Erzählungen, herausgegeben von Dana von Sophien, und einer der Beiträger zu diesem Buch, Jewgeni Breiger, der hier bei uns war auf der Messebühne in Frankfurt. Ganz herzlichen Dank.
Ja, danke Ihnen.